Und auch heute wollen wir einen Psalm miteinander beten, miteinander lesen. Und ich bitte Sie, sofern es Ihnen möglich ist, zu dem Psalm und den beiden anschließenden Liedern aufzustehen.
Jauchzet Gott, alle Lande. Lob singet zur Ehre seines Namens. Rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir. Lob singe deinen Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Kommt her, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Zu ihm rief ich mit meinem Munde und pries ihn mit meiner Zunge. Wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht gehört. Aber Gott hat mich erhört und gemerkt auf mein Flehen. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Amen.
Wort Gottes für diesen Morgen, Apostelgeschichte Kapitel 22, und dort sind es die Verse 1 bis 5. Paulus spricht: Ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört mir zu, wenn ich mich jetzt vor euch verantworte. Als sie aber hörten, dass er auf Hebräisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller. Und er sprach: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels, und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Ich habe die neue Lehre verfolgt bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen und warf sie ins Gefängnis, wie mir auch der hohe Priester und alle Ältesten bezeugen. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch die, die dort waren, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Zum Gebet und Lied bitte ich Sie aufzustehen. Himmlischer Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir im Namen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, hier zusammen sein können. Wir erleben das als ein ganz großes Geschenk, mit allen Generationen zusammen, mit denen, die dich schon ganz lange kennen und die sich auf den Weg machen zu dir, hier deinen Namen zu ehren, zu singen, zu beten, Gemeinschaft zu haben und Worte von dir zu hören. Wir bitten dich, dass auch an diesem Tag das Wunder in diesem Gottesdienst geschieht, dass Worte, die wir gelesen haben, Worte, die wir ausgelegt bekommen, sich mit unserem Leben, unserem Glauben, unserer Nachfolge verbinden. Segne dazu Rainer Wörz und seinen Dienst an uns. Dann wollen wir dir ganz herzlich danken, dass wir fürbittend einstehen dürfen, fürbittend einstehen, nicht nur für unsere Gemeinde und nicht nur für unseren Ort, sondern an diesem Morgen kommen wir auch in Fürbitte zu dir und beten für Karlsruhe. Wir danken dir für das Hoffnungsfestival, wir danken dir für den Gottesdienst, der heute auf dem Marktplatz da stattfindet. Wir bitten dich, gesegnet dahin durch. Lass Gutes geschehen, lass Evangelium, Wort Gottes ankommen. Und segne unsere Schwestern und Brüder, die in diesen Tagen in ganz besonderer Weise in Karlsruhe tätig sind. Danke für alle Gemeinden, die mitgewirkt haben. Und jetzt bestätige du durch das Wirken deines Heiligen Geistes dieses Tun. Wir bitten dich das auch für unser Land. Wir wünschen uns das so sehr, dass über allem Nichtkennen deines Namens, über allem anderen fremde Wege und andere Götter in die Mitte zu stellen, du wieder und neu und erstmals bekannt wirst. Schaff du diesen Raum fürs Evangelium, schaff du offene Türen, das kannst nur du, und wir dürfen dich darum bitten. Wir erinnern uns daran, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft und seine Güte von mir wendet. Hör du unser Beten. Wir bitten dich für die Verantwortlichen in unserem Land, dass du sie segnest in all ihrem Tun, in dem ganzen unübersichtlichen, komplexen Geschehen mit all den Welten, die dazu bewegen sind. dass sie für unser Land, für unser Volk Gutes tun. Wir bitten dich für dein wunderbares, auserwähltes Volk Israel, mit allem inneren, äußeren Druck, mit all dem Zerrissensein. Herr, segne sie und bring sie auch durch diese Not und durch diese Krise hindurch. Wir befehlen sie dir an. Und natürlich, auch an diesem Sonntag beten wir nicht nur für unsere kleine Gemeinde hier, sondern für den weltweiten Raum der Jesusleute, an so unterschiedlichsten Orten, die sich im Lauf dieses Tages lammeln und deinen Namen preisen. Geh segnend hindurch. Und danke, dass auch wir an diesem Ort, auch an diesem Morgen, verbunden sein dürfen mit all denen, die deinen Namen kennen und lieben, und auch mit dir in deinem Gottesdienst, in deiner Gegenwart. Wir beten dich an, wir loben dich und wir lieben dich, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Ja, ich beginne eine neue Reihe, Paulus und seine Mitarbeiter. Und wir werden ja mal so früh nach den Themen gefragt, dass sich das dann auch erst so langsam entwickelt. Ich möchte 2-3 Mal über Paulus und sein Leben sprechen und dann anhand der Missionsreisen auf seine Mitarbeiter eingehen und die auch mal, soweit die Schrift dazu etwas sagt, biografisch von der Bibel her beleuchten. Paulus war ja ein Teamarbeiter. Und Paulus war ein Netzwerker. Also man hat ja immer erstaunt oder nimmt erstaunt zur Kenntnis bei den Grußlisten, wie viele Leute er gekannt hat, wie viele Leute er auch von ihrem inneren Anliegen her kannte und wie viele seelsorgerliche Ratschläge und geistliche Wegweisung er gegeben hat. Paulus war kein Einzelkämpfer, auch wenn er einen speziellen Auftrag hatte, hat er sich immer in die Gemeinschaft einbinden lassen, war sicherlich eine Leitungsfigur. Heute im ersten Teil wollen wir bis Damaskus gehen. Das ist schon Stoff genug, denn der Mann hat einiges bis dahin schon getan und die Schrift berichtet davon. Der katholische Historiker Michael Hesemann sagt, dass sich an Paulus die Geister scheiden. Die einen halten ihn als Verfälscher vom Christentum. Also da gibt es so Leute, die sagen, ja, also Jesus, dann wird Jesus meist mit einem sozialen Evangelium verbunden. Der hat das Wahre gebracht, aber dann kommt Paulus, der Frauenfeind, Paulus, der Theologe, und der hat das ganze Evangelium ganz entstellt und in eine falsche Richtung gebracht. Wir glauben das natürlich nicht, sondern es ist Gottes Wirken und Gottes Wesen. Er hat in der Gnade des Herrn vom erhöhten Christus her auch das Wort des Herrn weiterführen dürfen. Aber es ist erstaunlich, man kann sich ja mal fragen, aber die Antwort ist relativ einfach, wie hat Paulus eigentlich oder in welchem Umfang hat Paulus eigentlich am stärksten gewirkt? War es in den 30, 35 Jahren, 40 Jahren auf Erden oder war es dann durch die Gnade, die Gott ihm gegeben hat, dass er diese apostolischen Schriften, die uns ja im Kanon, nicht alle, aber viele überliefert sind, hinterlassen hat? Und ist klar, Millionen, vielleicht Milliarden Menschen haben von Paulus und das, was Gott ihm geschenkt hat, profitiert und haben sich dem Evangelium entgegenführen lassen. Naja, wenn man so eine Biografie anschaut, dann fängt man an, wo ist der Mann geboren? Und vor ein paar Jahren hatten wir ja eine Türkei-Reise und ich hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben jemals nach Tarsus komme. Es lohnt sich auch nicht besonders, dorthin zu fahren, in den Südosten der Türkei. Es war wie jeder andere Ort ein kleines Dorf. Ich weiß noch, uns wurde ein Brunnen gezeigt, der angeblich schon zur Zeit des Paulus da war. Ich habe natürlich wie immer, wenn ich an einem Ort bin, wo Paulus oder Apostel oder Herr waren, geguckt, ob ich jetzt die eine Sandalenschnalle finde, die alle bisher 2000 Jahre übersehen haben. Aber es war wieder nicht von Erfolg gekrönt. Also in Tarsus, jetzt dürfen wir aber nicht, wenn wir an den Südosten der Türkei denken, den Fehler machen, dass wir sagen, ja, da ist er ja mitten im Islam geboren. Das war natürlich alles noch römisches Reich, der östliche Teil des Imperiums, so etwas oberhalb von dem heutigen Syrien, Antakya, da war ja dann nachher, also das Antiochia, das war ja die große erste heidenchristliche Gemeinde und dann geht's durch die Silizische Pforte nach Tarsus im Südosten der Türkei. Nein, das war nicht Islam, der kam ja 650 Jahre oder 600 Jahre später erst. Das ist alles römisches Reich, römisches Rechtsgebiet gewesen. Und so ist der Apostel Paulus, der spätere Apostel Paulus, der sich selbst ein Pharisäer von Pharisäern nennt, als römischer Bürger geboren. Mögen wir sagen, was soll's, ich bin als Deutscher, als Franzose, als Italiener oder sonst was geboren, ist ja nichts Besonderes. Nicht so ganz und vor allem für einen Juden nicht. Denn das römische Bürgerrecht, das zu der Zeit noch etwas Exklusives war, das hatte nicht jeder. Und wir merken ja, der Tribun Lysias, wie er ihm bei seiner Verhaftung in Jerusalem ganz erstaunt entgegenschleudert, was, du bist römischer Bürger? Ich selber habe mir dieses Recht für eine große Summe Geld erworben. Das römische Bürgerrecht war also wirklich nur etwas Exklusives. Ich erspare Ihnen jetzt Details, was das alles beinhaltet hat. Und Paulus sagt, ich bin so geboren, das heißt, ich habe es geerbt. Erst später, auch aus Finanzgründen, hat man im 3., 4. Jahrhundert das Bürgerrecht verschleudert. Parallelen in unserer Zeit sind ungewollt doch vorhanden. Ne? Also wer will noch mal, wer hat noch nicht, dann wurde man leicht römischer Bürger, einfach weil man so die Zahl der Zahlungen erhöhen konnte. Aber es war was ganz Besonderes. Und nun hat natürlich Paulus als Jude einen hebräischen Namen gehabt. Er hieß wie der erste König Israels, Saul. Aber er hatte auch einen lateinischen Namen, Paulus oder griechisch Paulos. Und da muss ich gleich mal ein kleines Missverständnis vorbeugen. Ich habe das auch schon oft gesagt, aber es ist trotzdem nicht richtig. Vom Saulus zum Paulus, und dann denkt man immer an Apostelgeschichte 9, der Mann kommt als Christenverfolger vor die Tore von Damaskus und geht von Damaskus weg, beziehungsweise nach Damaskus hinein und wird zum Christ, und das ist vom Saulus zum Paulus. Sagt man ja so, ja? Also große Bekehrung. Aber das gibt die Bibel nicht her. Der Mann wird auch weiterhin Saul genannt. Erst als es dann auf der ersten Missionsreise so richtig hineinging in die Nationenwelt, da erwähnt die Schrift dann immer ihn mit seinem römisch-griechischen Namen. Einfach weil das dort gängiger war und verständlicher war. Der hieß also sein ganzes Leben lang auch noch Saul. Ja? Er hieß auch von Anfang an, als er noch gar kein Christ war, schon Paul oder Paulus oder Paulus. Paulus, so muss man sagen. Nun, wir dürfen uns diese Zeit vorstellen mit vielen Parallelen zu unserer Zeit, wenn wir die Technik einmal wegnehmen. Es war vor allem auch eine multikulturelle Gesellschaft. Es war eine Gesellschaft mit einem einheitlichen Wirtschaftsraum im Imperium Romanum und einer Weltsprache. Lingua franca, also das war damals nicht Englisch, das gab es noch gar nicht, sondern das war auch nicht Latein, könnte man ja auch erwarten, sondern das war Griechisch. Und Paulus hat selbstverständlich ausgezeichnet Griechisch gesprochen, das war die Verständigungssprache im ganzen Reich. Und er hat natürlich auch Hebräisch, Aramäisch gesprochen, eventuell auch Latein, die Hochsprache sozusagen. Auch Jesus war wahrscheinlich mehrsprachig. Auch die Apostel, also haben wir da nicht ein falsches Bild, etwa in der Nähe des mittelständischen Fischereibetriebs von einem Mann, den wir Petrus nennen, war eine wichtige römische Garnison unter der Leitung eines Centurio und die waren natürlich wichtige Kunden und die haben auch Fisch gekauft, aber man konnte sich mit ihnen nicht auf Aramäisch, Hebräisch unterhalten, also hat auch Petrus, wenn auch kein besonders gutes Griechisch, aber er hat Griechisch gesprochen und auch Pontius Pilatus hat sicherlich nicht Hebräisch gekonnt und er hat auf Latein oder auf Griechisch sich mit ihm verständigt. Er ist geboren, zurück zu Saul von Tarsus, er ist geboren als Kind wohlhabender, strenggläubiger jüdischer Eltern. Und er sagt es ja selber in seiner Verteidigungsrede so, dass er recht früh nach Jerusalem gekommen ist. Wir wissen gar nicht, wie alt er war, vielleicht 4, 5. Was heißt aufgewachsen oder meint er von der religiösen Mündigkeit her, also was man später dann Bar Mitzwa nannte. Wir wissen es nicht genau, jedenfalls sagt er in seiner Verteidigungsrede, man könnte so lesen, ich bin Jude, geboren zu Tarsus in Cilicien, B, aufgezogen in dieser Stadt, also in Jerusalem, C, zu den Füßen Gamaliels, streng nach dem Vätergesetz unterrichtet, ein Zelot für Gott, ein Eiferer für Gott. Ein wichtiges Stichwort, denn aus dem Zeloten Für Gott wurde ein Zelot Jesu Christi, was ja eigentlich dasselbe ist, aber was eigentlich für ihn überraschend eine ganz andere Wendung genommen hat. Wir kommen ja noch drauf, aber Sie wissen das ja auch schon. Gamaliel, ein Enkel Hiliels, des weltbekannten Hiliels, ein Schüler des weltbekannten Hiliels, ein Tananit, ein Meister der jüdischen Lehre. Ich erinnere mich noch vor, 30 Jahren, weiß gar nicht, so schnell kann ich gar nicht rechnen. In der Schweiz haben wir immer wieder mit orthodoxen Juden zu tun gehabt und damals hatten wir unseren Erstgeborenen und den nannten wir aus guten Gründen Schmuel, von Gott erhört, Samuel. Und hat natürlich so einen jüdischen Mann, zu Schäfchenlocken und Kippa und Gebetsmantel, wenn eben auch kurz vorm Schabbat war und so, der hat den natürlich auch interessiert. Wie kann so ein Goy und dazu noch ein Deutscher, einer aus dem Volk der Shoah, wie kann der seinen Jungen so nennen? Und die meisten sind relativ kurz angebunden und wollen auch gar nichts wissen vom Neuen Testament, ist ja sowieso verbotene Literatur. Aber der Mann, ein Rabbi aus London, war gesprächsbereit und war wirklich interessiert. Und als ich ihm sagte, dass wir uns auch mit einem Mann beschäftigen, der aufgewachsen ist zu den Füßen Gamaliels, da leuchtete sein Gesicht, denn das ist für die eine Nummer. Das ist für dich, für die einer, den sie kennen, den sie schätzen. Ich dachte mir so, vielleicht ist das der Haken, wie Gott ihn zieht, dass er doch auch mal Schriften, ich sagte schon eigentlich Neues Testament, verbotene Literatur, dieses Saul von Tarsus liest. Wir wissen ja, im orthodoxen oder im streng orthodoxen Judentum ist Neues Testament eine verbotene Literatur und ich muss immer noch an den Bericht eines frommen Juden denken. Der hat gedacht, erstmal haben die Juden jetzt Jahrhunderte, Jahrtausende lang gedacht, Christen, das ist für sie ein Monoblock, das sind halt die, die uns verfolgt haben, das sind die mit Weihrauch, das sind die mit Kreuz vorne raustragen und so weiter, also da haben die nicht so unterschieden. Jetzt gerade merken sie, es gibt an der ganzen Welt eine Gruppe, die andere, die Evangelikalen nennen, die sind doch anders und die stehen auch zu uns, obwohl sie nicht alles gut finden, was wir machen. Also aber das Neue Testament ist verbotene Literatur, ist ja Blasphemie, Gotteslästerung. Und nun hat dieser fromme Jude auch gedacht, da wird's wimmeln vom Papst und von Ostereiern und Weihnachtsbaum und weiß ich nicht, was gibt's sonst noch. Und dann hat er angefangen, das Neue Testament zu lesen und da fängt er gleich an mit Matthäus, Stammbaum, König David und so. Er sagt, das ist ja ein durch und durch jüdisches Buch. Ich war platt. Nichts von Weihnachtsbaum, nichts von Papst. Ihr könnt darüber denken, wie Sie wollen, aber er hat eine ganz andere Erwartung gehabt. Und war völlig erstaunt, wie jüdisch das Neue Testament ist und wie es natürlich totaler Quatsch ist, wenn die Nationalsozialismus sozusagen bei ihrem Hass auf Gott und damit auf das Judentum alles Jüdische auch entfernen wollten im geistlichen Bereich und dann das Alte Testament so abgetan ist, der Judengott. Nein, auch das Neue Testament ist voller Judentum, denn es ist der Ort und das Volk, wo Gott sich im Wesentlichen auch offenbart und natürlich vor allem und im Innersten, im Kern, durch den einen Juden Jesus. Und darum heißt es auch, es kommt das Heil aus den Juden, nämlich durch den Juden Jesus. Also, Saul von Tarsus wird unterwiesen im Gesetz. Eduard Lohse, ich will das jetzt um der Zeit willen nicht alles so genauer darlegen. Er sagt, war ein geschliffener Rhetoriker, kannte griechische Philosophie, war vertraut mit der Stoa, das ist eine bestimmte Form der griechischen Philosophenschule. Er war also in dieser hellenistischen Welt aller Frömmigkeit, er war ja, wenn man so sagen darf, ein sehr strenger orthodoxer Jude, war er doch auch gebildet und zu Hause. Nun hatte natürlich Saul von Tarsus auch einen handwerklichen Beruf. Ja, warum denn das? Ach, ich denke oft, würde man die Leute nach dem Abitur doch nicht gleich auf die Hochschulen schicken und anschließend auf die Menschheit loslassen. Wie gut ist es, wenn man mal ein Jahr, mindestens ein Jahr oder vielleicht sogar 2-3 Jahre gelernt hat, die Firma, den Betrieb, die Dienstleistung von unten zu sehen. Also ich meine auf einer unteren Ebene. Wenn man mal gesagt bekommt, du machst das und das und dann denkst du noch vielleicht, das ist ja gar nicht so sinnvoll und dann sagt der Meister vielleicht trotzdem, du machst das. Dass man einfach mal spürt, wie es ist, wenn jemand über einem steht und man Anweisungen bekommt und wie die Welt eben im Betrieb auch auf einer anderen Ebene aussieht. Und dann kann man auch nachher anders führen, lenken und leiten, wie wenn man gleich auf einer gewissen Ebene einsteigt. Also das ist also meine private Meinung, aber die Rabbinen haben wohl ähnlich gedacht und sie haben gesagt, jeder soll nicht, wenn sie so wollen, Theologie studieren, wobei das Quatsch ist. Das war mitnichten ein Theologiestudium, wie wir es heute kennen. Wenn wir noch an den bekannten evangelikalen Mann denken, promovierter Theologe, ich bin durch ihn zum Glauben gekommen, ich schätze ihn sehr, aber in dem Punkt lag er einfach daneben, da hat er doch mal glatt, das war sogar, glaube ich, hier auf der Langensteinbar Höhe vor 5000 Jahren, hat er gesagt, da suchte sich Gott einen Theologen von Format. Da haben sich mir gleich die Fußnägel hochgebogen. Das klingt ja so, also jetzt kommt was Schwieriges und da hat selbst Gott ein Problem. Da hat Gott ein Problem. Ah, da gibt's ja einen, 1-0, summa cum laude, das ist mein Mann. Mit dem anderen geht es nicht. Das ist totaler Quatsch. Gott kann mit jedem einfachsten Menschen, wenn er ihn begabt, Geschichte schreiben. Nun, es heißt auch nicht, dass Bildung dem im Weg ist, im Gegenteil. Aber verstehen Sie, man darf da nicht falsch konnotieren und dann meinen, ja, also Gott braucht es auch und ohne akademischen Abschluss geht's ja gar nicht. Das ist ein totaler Quatsch. Mich haben hochgebildete Leute geprägt, wirklich positiv geistlich geprägt, aber auch ganz einfache Menschen. Aber nicht einfach vor Gott. Und ich glaube nicht, dass wir oben unsere Titel tragen werden, oder? Ich finde die aber so lustig bei den Österreichern noch. Die Adelstitel haben sie abgeschafft, aber wenn du damit einem zu tun hast, dann steht noch dran Magister. Oder so denke ich, meine Güte, was soll denn das? Ist halt doch irgendwie, ich bin ein bisschen was anders, ne? Also, er war hochgebildet, aber das war jetzt nicht der Grund. Ja, und warum haben die Rabbinen jetzt gesagt, der soll auch einen handwerklichen Beruf lernen? Alle sollten das tun. Weil sie, A, sie sollten sich selber ernähren können, das könnte man manchen Orthodoxen heute sagen, nicht nur einfach vom Staat leben. Er soll sich selbst ernähren können und er soll auch einen anderen Zugang zum Leben haben. Ach, wie viele Leute haben schon gesagt, bei dem merkt man auch, dass er noch nie normal gearbeitet hat. Sie wissen, was ich sagen will, ja. Also ist ganz gut. Nun ist er natürlich vor allem als Pharisäer und Christenverfolger bekannt. Ich will mal ganz kurz die vier jüdischen Hauptströmungen zu der Zeit nennen. Drei werden in der Bibel genannt. Dann können wir ganz kurz machen, weil es nicht so wichtig ist, aber doch wichtig für das Verständnis, wo dieser Mann herkommt. Da haben wir die erste Gruppe, die wird in der Bibel nur indirekt genannt. Das sind die Essener. Und Sie alle haben schon etwa was von Qumran gehört und den Schriftrollen vom Toten Meer und Qumran. Das war eine essenische Lebensgemeinschaft. Früher hat man gesagt, die lebten zölibatär, also ehelos. Das hat man revidiert, das ist nicht der Fall. Aber sie waren sehr streng und sie lehnten den Tempel und die Priesteraristokratie ab, weil das ging nicht ganz genau nach dem Gesetz und das Ganze wäre ja von Menschen und das Ganze wäre nicht von Gott. Da wären wir schon vor etlichen Jahrzehnten abgewichen. Übrigens, Frage unter uns, wie denkt Jesus über den Tempel und die Priester zu seiner Zeit? Sagt er auch, ja, die haben doch die höheren Priester ausgetauscht und das geht ja nicht und das ist ja gar nicht mehr der, den Gott will. Und das ist interessant, das ist auch wichtig für andere Fragen. Die ganzen Irrungen und Wirrungen, bei denen man jetzt irgendwie abbiegen kann und sagen kann, das hat ja für uns dann deswegen keine Relevanz mehr, ignoriert er. Er sagt, ihr macht aus meines Vaters Haus. Auch Paulus akzeptiert das, obwohl vieles da schräg gelaufen ist. Das können wir auch auf uns übertragen im Bereich der Ältestenschaft. Ich rede jetzt mal so ganz allgemein, nicht nur speziell von der Laue oder andere Ordnungen. Du kannst ja immer irgendwas Menschliches auch finden und dann sagen, ja, und damit ist ja die ganze Sache nicht koscher. Da kann man aus solchen Stellen etwas lernen. Es menschelt überall, nicht nur in der katholischen Kirche, sondern auch bei uns und trotzdem kann etwas von Gott sein. Also die Essener. Dann haben wir die Zeloten. Ah, da wird es schon interessanter. Das waren die, die das Reich Gottes herbeibomben wollten. Da gehörten die Sikarier drunter. Das waren, die hatten so unter ihrem Gewand so einen Krummdolch und im Gedränge und sind sie dann an irgendeinen Römer gegangen oder an irgendeiner, der mit den Römern kollaboriert hat und dann waren sie da weg. Ja, die wollten das mit Gewalt herbeiführen, die Zeloten. Und dann gab es die liberalen Sadduzäer, die die Tempelaristokratie, das hohe priesterliche Element vor allem auch stellten. Die haben sie mit Rom arrangiert. Sie sagten, ja, man muss ja nicht alles so eng nehmen, man muss nicht alles so ernst nehmen. Ja, und Auferstehung, leibliche Auferstehung, da hatten sie ein Problem. Mit Engel hatten sie ein Problem. Gibt ja auch Richtungen heute, die das alles irgendwie negieren. Manchmal denke ich, Sadduzäertum und Pharisäertum ist im Christentum auch irgendwie weitergegangen. Also das waren die Sadduzäer. Übrigens Sanhedrin 10b in der Mishnah schließt die aus vom kommenden Reich Gottes, also jüdische Lehre, die nicht an eine leibliche Auferstehung glauben. Wir haben vier Elemente genannt und das andere ist, wer nicht glaubt, dass die Tora göttlicher Natur ist, also wer die Schriftautorität leugnet und die leibliche Auferstehung, beschränkt uns mal auf die zwei Elemente, ist nach dieser jüdischen Lehre ausgeschlossen vom kommenden Reich. Liberalen Sadduzäer. Und jetzt kommen die, und da kommt Paulus ja auch mit ins Spiel, die vom Volk sehr geschätzten Pharisäer. Wir haben ein viel zu negatives Bild von den Pharisäern. Ich glaube auch, dass das vom Neuen Testament nicht gedeckt ist. Teilweise ja, es gibt ja auch Wehrufe über die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Aber das war eine Laienbewegung, die vor allem entstanden ist nach der Tempelzerstörung und dann verlagert sich ja viel in die Gebetshäuser, in die Synagogen, in die Gemeinschaftshäuser. Und da sind die Pharisäer entstanden. Und die einzige von diesen vier Gruppierungen, die wir nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 wiederfinden, das sind die Pharisäer. Das ging ins rabbinische Judentum über und hat einen Weg bis heute. Und jetzt sagt der Apostel Paulus in einem Selbstzeugnis, Philipper 3, am achten Tag beschnitten bin ich aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadlich gewesen. Und in Apostelgeschichte 26 gibt er in einem Zeugnis noch Folgendes an, denn nach der allerstrengsten, also hier ist der Superlativ von akribisch, akribischsten, der Richtung, die es am genauesten nimmt, und so viel Mathematik habe ich in 13 Schuljahren auch verstanden, dass es nicht mehr wie 100% gibt, aber Sie wissen, wie ich sage, das waren 110%iger. Nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt, zur Apostelgeschichte 26, Vers 5, als Pharisäer. Und in diesem Eifer lehnt er auch das Christentum ab. Warum lehnt er eigentlich Jesus und warum lehnt er das Christentum ab? Naja, seine Gedanken werden in die Richtung gegangen sein, das urjüdische Bekenntnis, Shema Israel, Gott ist einer. Gott hat keinen Sohn, Gott ist einer. Dass es hier um eine united, um eine zusammengesetzte Einheit geht, das hat sie ihm erst später erschlossen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber wer behauptet, so seine Sicht vorher, dass Gott einen Sohn hat, er ist ein Lügner gegen die Schrift. Und warum hat Israel all das strenge Gericht getroffen, all diese Vernichtungsdinge? Weil wir Gott ungehorsam waren. Und wir müssen jetzt eifern für Gott und diese Blasphemiker, diese Gotteslästerer unseres Volkes unschädlich machen. Und wenn es nicht anders geht, vom Erdboden vertilgen. Und das wird Gott wohlgefallen. Und selbst wenn er, Jesus, ein von Gott Gesandter war, dann kann das auch deswegen nicht sein, Prophet oder Messias, Gottes Sohn wäre nochmal eine Extrakategorie, weil am Holz hat sich doch gezeigt, dass er von Gott verflucht ist. Denn es steht geschrieben, ein jeder, der am Holze hängt, ist verflucht. Und damit war für ihn klar, die ganze Bewegung war eine Irrlehre, war eine falsche messianische Bewegung. Jesus ist ein falscher Prophet. Jesus ist nicht der Messias und schon gar nicht Gottes Sohn. Das hat er total abgelehnt. Und jetzt eifert, er rast. Wir haben ja auch in unserer Zeit religiöse Gruppierungen, die rasende sind. Überzeugungstäter, das sind ja die gefährlichsten. Ja, absolut die gefährlichsten. Politisch, religiös, gesellschaftlich. Ich erinnere nur an eine bestimmte Ausprägung des Schiitismus, die eben auch glauben, dass sie in dieser Weise, ich will das jetzt nicht näher ausführen, Gott dienen, müssen und dass sie den Mahdi, diese messianische Gestalt, die sie erwarten in der Endzeit, quasi durch eine große Katastrophe auch herbeirufen können. Also Saul von Tarsus ereifert und er mag vielleicht an Pinhas gedacht haben. Kennen Sie Pinhas? Ja, da gehen wir mal lieber in Deckung, bevor er noch genauer nachfragt. Ich sage mal lieber nichts, sonst sagt er noch, was steht über ihn geschrieben. Nein, Pinhas war ein Enkel des Aaron, also hohepriesterliches Geschlecht, Sohn Eleasars. Und der Rab Biljams, der war ja ganz gemein. Der hat ja gesagt, also ihr müsst euch mit ihnen irgendwie verbünden, verschwägern und so weiter, das Volk Gottes durchmischen und dann werden sie von den Ordnungen Gottes und von der Bindung zu Gott weggehen. Das haben die auch gemacht, der Rab Biljams. Mit dem Petrusbrief und dem Judasbrief erwähnt. Und dann ist vor den Augen der Ältesten Israels ein israelitischer Fürstensohn und eine moabitische Fürstentochter, die sind ins Zwei-Mann-Zelt gegangen, aber nicht um Monopoly zu spielen. Und der Pinhas wird so vom Geist Gottes gepackt, ist für uns ein bisschen ungewöhnlich, dass er denen nachgeht und den Spieß durch beide durchtritt und sie tötet als Gericht Gottes. Und da kriegt er noch einen Bund des Friedens und einen ewigen Priesterbund von Gott zugesagt. Und da mag Saul von Tarsus doch gedacht haben, genau so. So gehe ich gegen die Gottlosigkeit vor. Wir müssen Gott dienen. Wir müssen Gott gehorchen. Und wer nach Ermahnung und wer nach Zurechtweisung weiter diesen Weg geht, ist ein Zerstörer unseres Volkes und ein Feind Gottes, und ein Feind Gottes wird bekämpft. Und so zog er von Haus zu Haus unter Vollmacht des hohepriesterlichen, der Hohepriester, gab mehrere zu der Zeit. Die Römer gaben den Juden seit Julius Caesar eine relativ große Religionsfreiheit. Sogar im Römischen Reich konnten die Juden ihre Angelegenheiten, religiöse Dinge selbst regeln. Und er zerrte sie heraus, die verdächtigen jüdischen Christen, und sagte, glaubt ihr das? Hängt ihr diese Irrlehre an? Und da ging es zur Sache. Er hat später mindestens 5-mal selber die Synagogen Höchststrafe, 40 Streiche weniger einbekommen, die manche gar nicht überlebt haben. Und er wollte sie dazu bringen, dass sie Jesus absagen. Und Sie müssen sich das mal vorstellen. Ich habe in diesen Tagen der Orientierung gesagt, na, was wäre jetzt, wenn hier an der Eingangstür staatliche Leute stehen und sagen, Name und Adresse bitte, bitte Ihren Personalausweis. Sie wissen, wir haben es verkündet, alle, die dieser Sekte hier angehören, kriegen ab nächsten Monat 50% Rentenkürzung. Aber es ging nicht nur um Rentenkürzung hier. Es ging um Ausstoß aus der Synagogengemeinschaft und es ging auch letztendlich sogar manches Mal um das Leben. Man kann sich vorstellen, wie groß die Versuchung war, und das ist ja immer in Verfolgungszeiten, und ich kann da ja nur wie der Blinde von der Farbe reden, wir haben ja keine Verfolgung erlebt, aber wie groß die Versuchung doch sein muss, naja, ich mach das, ich sag das, was die hören wollen, oder später im Römischen Reich, ich werfe ein paar Körnchen Weihrauch da in die Schale und opfer den Göttern, in meinem Herzen bleibe ich ja Christ. Das war die große Versuchung. Aber zu seinem Erstaunen sind viele durch die Güte und den Geist Gottes standhaft geblieben. Und dann schritt er voran. Und wenn die Todesstrafe verhängt wurde, sagt er an anderer Stelle, gab ich mein Ja dazu. Die haben es nicht anders verdient. Das ist unsere Ordnung. Wer Gott lästert, muss sterben. So rast er. Er ist der festen Überzeugung, die Welt ist um der Tora geschaffen und sie sind Träger der Tora, des Wortes Gottes. Und sie müssen auf Biegen und Brechen daran festhalten. Also das war für ihn eine Sache, wo gar kein Spielraum war. Kleiner Vorgriff, er schreibt ja später von einer Qual, die er in seinem Leben hat, wo er dreimal, und das Wort heißt eigentlich, Herr, komm zu mir und stehe mir bei und nimm das von mir weg. Das ist eigentlich der Ruf eines Unteroffiziers in die marschierende Truppe hinein. Ich rief dreimal zum Herrn. Satan schlägt mich mit Fäusten. Und was sagt Gott? Lass dir an meiner Gnade genügen. Und es gibt nicht wenige, die sagen, das sind genau die Erinnerungen, als er später selbst Christ geworden ist, an die Schreie und die Verzweiflung der Christen, die er eben gefoltert hat oder sogar mit seinem Einverständnis getötet wurden. Und er ist ja dann in den Gemeinden meinetwegen auch Leuten begegnet, die er selber zum Krüppel schlagen lassen hat. Oder Kindern, die die Überlebenden waren von Märtyrern. Ich weiß es nicht, ob das der Pfahl im Fleisch war, könnte sein. Jedenfalls, Mord und Drohung schnaubend ist er unterwegs. Und er ist ganz überzeugt, das ist Gott wohlgefällig, Gott ist mit mir. Und wenn ich sie zur Lästerung, zum Sagen, Fluch über Jesus zwinge, dann ist das ganz nach Gottes Wille. Erschrecklich, dieser Mann. Ich kann die Glocke nicht, habe sie auch nie gelernt von Schiller, aber ich kann immer den einen Vers, das Schrecklichste ist der Mensch in seinem Wahn. Was Menschen angetan haben und antun, ist unvorstellbar. Und jetzt kommt das größte Wunder. Christus erscheint ihm. Christus erscheint ihm. Und wie? Er sagt an einer Stelle, mich umstrahlte ein helles Licht mitten am Tag. Da ist ein bisschen geheimnisvoll, was haben die Begleiter jetzt gehört und gesehen. Das mag uns jetzt nicht weiter kümmern. Die haben wahrscheinlich nur diffus etwas gesehen und auch gehört, aber nicht verstanden. Aber Paulus hat gesehen, die Gestalt, eine Christophanie. Er ist Jesus begegnet vor den Toren von Damaskus. Vielmehr Jesus ist ihm begegnet, vom Himmel her. Er liegt am Boden. Übrigens, das ist auch ein Modell. Wenn man Jesus begegnet, wenn man Gott begegnet, dann sitzt man nicht, wie manche Berichte lauten, ich saß auf meinem Bett und plauderte mit Jesus. Denke ich immer, oh wei. Da liegt man eigentlich am Boden. Man kann das gar nicht ertragen. Und jetzt kommt eben dieser Satz, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Auch interessant, das Geheimnis der Gemeinde leuchtet schon auf. Er sagt ja nicht, was verfolgst du die Leute, die an mich glauben oder die des Weges sind. Er identifiziert sich Jesus schon vollständig mit seiner Gemeinde. Was verfolgst du mich? Wenn sie mir nachher auf den Zeh treten, dann werde ich auch hier oben reagieren oder hier auch. Geschweige denn, wenn ich ihnen auf den Zeh trete, dann werden sie erst recht reagieren. Was uns geschieht, geschieht ihm. Und was ihm geschieht, geschieht uns. Also Gott nimmt es sehr ernst. Wir sind in ihm. Wir sind eins mit ihm. Was verfolgst du mich? Und Saul war ein schneller Denker. Er hatte mit Stephanus diskutiert. Er hatte die Zeugnisse gehört. Wenn bei diesen Prozessen ein Jude sagte, ich möchte eine Erklärung abgeben, dann war er von jüdischer Rechtsprechung her, jüdischem Rechtsgedanken her verpflichtet, ihm Gehör zu verschaffen. Und da haben sich manche Christen verteidigt und ein Zeugnis gegeben. Der wusste sehr genau über den Weg Bescheid. Der wusste sehr genau. Und ihm war augenblicklich, und das stelle ich jetzt mal klar, als der Herr ihm sagt, der Kyrios, Gott ihm erscheint in der zweiten Person der Gottheit, Jesus, ihm war augenblicklich, ja, alles, was die Christen gesagt haben, stimmt. Er ist wirklich auferstanden. Er ist der Herr. Er ist das Licht. Er ist Gott. Und jetzt liegt er da, winselnd ist jetzt falsch gesagt, aber im Staub. Was hätten Sie jetzt erwartet an seiner Stelle? Naja, trifft mich jetzt der Bannstrahl Gottes, falle ich gleich tot um, zerbröselig. Was geschieht jetzt? Irgendwas Schreckliches wird es ja sein. Genau in diesen Kategorien hat er doch gedacht. Er dachte, er eifert für Gott und er kämpft gegen Gott. Und jetzt offenbart sich Gott in Christus ihm und ist alles ganz anders. Und so holt er ihn in Damaskus vom hohen Ross der eigenen Gerechtigkeit und Überlegenheit herunter. Er dachte, er eifert für Gott und in Wirklichkeit kämpft er gegen ihn. Sein angeblicher Gottesdienst war Feindschaft gegen Gott. Ja, gibt's denn sowas? Ich glaube nicht, dass jetzt heute jemand hier ist, der in dieser Weise gegen Gott kämpft. Aber vielleicht in kleineren Bereichen, in Teilbereichen, glaubt man, für Gott zu eifern und stellt sich doch gegen ihn. So was gibt's. Und es ist eben auch eine Lektion, die man lernen kann. Man kann super fromm sein und so blind. Man kann super fromm sein und so blind. Und dabei noch den ganzen Habitus der Selbstgerechtigkeit und der Überlegenheit, und das sehen alle anderen nicht. Wer noch viel weiß, ist nicht Jesus begegnet. Also, wie begegnet nun der Herr ihm? Es ist eigentlich unglaublich. Es ist unglaublich. Er sagt nicht nur, na gut, ich vergebe dir, und jetzt, wir haben ja da auch in der Gemeinde in Jerusalem ganz niedere Dienste und so, vielleicht mal Petrus die Sandalen schrubben oder irgendwie müsse auch das Wasser geholt werden. Er setzt ihn als Apostel der Nation ein. Er erweist ihm Gnade und Barmherzigkeit. Er bekommt Anteil am Leben Gottes. Er darf in Christus sein. Er ist Glied am Leib des Christus. Gott wohnt in ihm durch seinen Geist. Er begabt ihn. Er gibt ihm überragende Gaben. Er überschüttet ihn geradezu. Und damit ist dieser Mann Modell für das Evangelium in seinem persönlichen Erleben. So ist Gott. Gnädig und barmherzig, voller Huld. Gott rechnet nicht auf und Gott rechnet nicht nach. Kennen Sie das, wenn Sie mit irgendjemandem Probleme haben und dann ringen Sie sich in einer vergebenden innere Haltung ein, und das ist ja auch eine Willenssache, bevor Sie sich aufs Gefühl eingehen, aber irgendwo wissen Sie es ja doch immer. Und wenn es nach 10 Jahren ist und er tritt Ihnen wieder auf den Fuß, diesmal im übertragenen Sinn, dann fällt Ihnen doch gleich wieder ein, ha, das ist doch der oder die, die damals auch. Gott löscht die Erinnerung. Ich will ihrer Sünden nimmermehr gedenken. Sein Erbarmen, seine Gnade ist total und seine Annahme ist vollständig. Also nicht so, ja, der Saul, der haben wir halt auch dazu genommen, einen ganz schrägen Vogel brauchen wir auch in unserer Truppe. Nein. Und schauen Sie mal, was das für uns für eine Perspektive eröffnet. Ich weiß nicht, wie Sie sich selber sehen. Gerhard Meyer schreibt über das Sendschreiben in Laodicea: vollständige Rehabilitation ist möglich. Vollständige Wiedereinsetzung, ein totaler Neustart, vollständige Annahme bei Gott ist möglich. Hier sitzt nicht ein Mensch, der sagt, ich bin ein hoffnungslos und verlorener Fall. Nirgendwo gibt es das. Gottes Gnade ist größer. Und wo die Sünde überhand nimmt, fließt die Gnade über. Ach, bin ich froh, dass das so ist. Bin ich froh, dass das so ist. Sie auch? Und nicht Gott hat mit mir ein Problem. Ich meine, er hat schon auch Probleme, aber nicht in dem Sinn, wie ich es jetzt sage. Sondern ich hab Probleme, das wirklich zu akzeptieren, dass für Gott die Sache in diesem Sinn erledigt. Ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich bin beschenkt. Die Sache ist endgültig geklärt. Am Kreuz auf Golgatha und in der Auferstehung. Und der Teufel fährt alle Geschütze auf, und besonders im Alter, um uns das auch zu nehmen. Also wir wollen zum Schluss kommen. Die zwei Grundfragen, die dort Saul von Tarsus sich stellt: Wer bist du, was soll ich tun, haben ihn sein ganzes Leben begleitet. Aber wir alle brauchen diese Jesusbegegnung. Die Wende fand nicht durch Moral statt, durch ich weiß nicht was, durch können Sie alles einsetzen. Nur diese Jesusbegegnung hat diesen Pharisäer von Pharisäern verändert. Und das ist auch bei uns so. Und das ist auch bei den anderen Menschen so. Ich habe immer Mühe, wenn jemand sagt, ich habe mich bekehrt. Ich sage das nicht gern. Ich sage es eigentlich gar nicht. Ich sage, der Herr hat mich bekehrt. Weil wenn Gott die Gnade gibt, dass du Jesus begegnest, dann siehst du dich selber anders, dann siehst du ihn anders, dann siehst du die Welt anders und dann wirst du gnädig und barmherzig, hoffentlich. Und das muss man einmal grundsätzlich erlebt haben. Haben Sie es erlebt? Oder sind Sie noch auf dem Weg, auf dem Trip des Stolzes und der Selbstgerechtigkeit und sitzen auf Ihrem Schimmel und reiten stolz durch die Gemeinde? Und sagen Sie in Ihrem Herzen, wenn Sie es auch nicht aussprechen: Ich bin froh, dass ich nicht bin wie die anderen hier in dem Laden. besonders nicht wie der übergewichtige Verkündiger da vorne. Oder hat Gott ihm die Gnade gegeben, dass er ihnen in Christus begegnet ist? Und das braucht man einmal grundsätzlich. Das braucht man immer wieder. Wir fangen nicht mit der Gnade an und dann vollenden wir mit der Moral. Wir fangen nicht mit der Gnade an und dann müssen wir die Heiligung schon selbst irgendwie schaffen und die Vollendung erst recht. Die Jesusbegegnung, das ihn schauen, wie er ist, in seinem Wort, in der Gemeinschaft, im Gebet, im Abendmahl und so weiter, das ist das, was uns ändert, was uns prägt. Bei Saul von Tarsus war das vor den Toren von Damaskus ganz radikal und ganz grundlegend, aber auch bei uns darf das sein. Wir schließen, indem ich eben noch einmal betone, ein Freund bekommt von seinem guten Freund erzählt, du, wenn meine Frau und ich uns streiten, dann wird sie immer historisch. Sagte, du meinst hysterisch, das ist ja immer so eine Sache mit den Fremdwörtern. Ne? Nein, sagte historisch, sie zählt mir all meine Fehler der letzten 10 Jahre auf. Gott ist anders. Ich sage es Ihnen im Namen Jesu, Sie sind in den Augen Gottes geliebt und angenommen. Das Problem liegt nicht auf seiner Seite. Gnädig und barmherzig ist er. Und das hat Paulus nun in allen Variationen versucht, hinauszutragen zu seinem Volk und zu den Nationen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, was das alles umfasst und wie groß deine Gnade ist, das werden wir, wenn überhaupt je, dann nur bei dir ganz verstehen. Aber wir ahnen schon, was das bedeutet. Du hast uns das Leben geschenkt. Du hast uns dich selbst geschenkt. Wir dürfen leben, wie du lebst. Leben mit göttlicher Qualität. Ein Herz, das werden darf wie dein Herz. Eine Liebe, die von deiner Liebe gespeist ist. Und wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Das ist der Urgrund unseres Heils, das ist der Urgrund unserer Rettung. Und unser ganzes Sein und unsere ganze Hoffnung setzen wir auf dich. Danke, Herr Jesus, du bist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.